Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit Miriam von M, also mir. Heute sprechen wir über ein doch etwas extremeres Thema, also möchte ich hiermit offiziell eine Triggerwarnung aussprechen. Das Thema heute ist postpartale Depression oder postnatale Depression. Was ist, wenn die Mutterliebe nicht sofort einsetzt und man das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren? Ein Tabuthema, über das viele Frauen nicht reden können, wo weggeschaut wird und im allerschlimmsten Fall es mit einem Suizid oder einem erweiterten Suizid des Kindes einhergeht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Gleich dürft ihr sie kennenlernen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast ist die liebe Jasna. Jasna ist 40 Jahre alt und möchte uns heute ihre Erfahrungen mit der postpartalen Depression erzählen. Postpartale Depressionen sind eine Krankheit, die weit über das Babyblues hinausgeht. Tatsächlich sind 10-15% der Frauen betroffen an einer postpartalen Depression. Und alle Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, oder sagen wir mal besser gesagt 85% der Frauen, die ein Kind bekommen haben, werden mir zustimmen, wenn sie sagen, uff, die Zeit nach der Geburt ist nicht immer ganz so einfach. Da kam schon mal die ein oder andere Träne und man fühlt sich leer und verloren in seiner Rolle als Mutter. Bei der postpartalen Depression ist es so, dass man das Gefühl hat, die Muttergefühle setzen nicht ein. Man kann keine Liebe dem Kind gegenüber empfinden. Und tja, was soll ich sagen? Das Umfeld reagiert dementsprechend, nämlich ganz häufig mit Unverständnis. Unverständnis für Frauen, die in einer Situation sind, wo sie maßlos überfordert sind und dann sich noch anhören müssen, dass sie eine Rabenmutter sind. Ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Jasna und freue mich unheimlich, dass du heute bei mir bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch super doll hier zu sein.
Ja, voll gut. Was mich am allermeisten jetzt erstmal zu Anfang interessiert, wer bist du eigentlich? Und warum bist du hier?
Ich bin hier, ich folge dir auf Facebook und habe gesehen, dass du diesen Podcast machst und habe gedacht, okay, vielleicht ist genau das Thema postnatale Depression wichtig, auch für viele Frauen, und ich denke, sehr viele Frauen werden dir folgen und interessieren sich für vielleicht auch gerade tabuisierte Themen in der Gesellschaft. Also wie das dein erster Podcast mit häusliche Gewalt ist. Das ist genauso ein Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Und ich glaube, postnatale Depression gehört auch dazu. Das ist einfach was tabuisiert wird in der Gesellschaft, weil Müttern suggeriert wird durch die Gesellschaft, durch das direkte Umfeld, dass man sein Kind ab Sekunde 1 zu lieben hat. Und zwar wahnwitzig. Und wenn man das nicht tut, dann ist man verrückt oder anormal oder, wie du es so schön gesagt hast, eine Rabenmutter.
Absolut. Diese Erfahrungen sind halt auch schwierig, denke ich. Ich glaube einfach, gerade weil wir dieses gewisse gesellschaftliche Bild haben, alles ist ja so ein bisschen vorgegeben für die Frau letzten Endes. Ne? Ich sage immer, würde ein Mann jetzt ein Kind kriegen? Weiß ich nicht. Würden die Menschen auch so reagieren? Keine Ahnung. Ich meine, wie viele Männer haben erstmal nicht so den Bezug zu einem Kind oder wollen eigentlich gar kein Kind oder, und die Frau, die muss halt direkt zack, zack funktionieren, weil man sagt, hey, ja, von der Natur ist das halt so hergegeben und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es ja aber auch eine ganz, ganz schlimme Sache, die halt da im Körper der Frau passiert. Ich meine, du bekommst ein Kind, bist 10 Monate lang quasi auf einem eingestellt auf Hormonen, die in alle Herrgottsrichtungen gehen. Also du bist ja hier von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, wirst immer fetter, du fühlst dich irgendwann nicht mehr wohl, dann hast du vielleicht irgendwelche anderen noch Schwangerschaftssymptome. Also ich kenne wenige Frauen, die nur gestrahlt haben in der Schwangerschaft. Also das ist wirklich was ganz Krasses, auch eine krasse Belastung so für den Körper. Dann hast du das Geburtserlebnis, ist jetzt auch nicht immer so rosig, ne? Je nachdem. Wobei ich sagen muss, dass das bei der Depression ja weniger eine Rolle spielt tatsächlich auch. Aber ja, und dann kommt das Kind raus, es ist da, erstmal ist alles und dann sind die Hormone weg. Das heißt, das Östrogen, das sich die ganze Zeit so auf einem Stimmungshoch gehalten hat, das auch so antipsychotisch wirkt, ist weg oder sinkt rapide ab und dann kommt das Prolaktin und schlägt dir förmlich in die Fresse.
Absolut.
Und ja, und dann auf einmal Frauen, die halt eh schon so eine kleine Prädisposition haben, haben dann halt natürlich auch da hart mit zu kämpfen. Und dann hast du das Kind und was passiert dann?
Ja, ungefähr das beschreibt es ganz gut.
Ja, also wie war das denn für dich? Also du hast, wie alt ist denn dein Kind?
Meine Tochter ist geboren 2014. Mhm. Das heißt, die ist jetzt 6, ist auch jetzt im Corona-Jahr in die Schule gekommen.
Hervorragend.
Auch nochmal, da könnte man auch 300 Podcasts drüber machen.
Wahnsinn, ja.
Genau, die wurde 2014 geboren. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich an allen Stationen ziemlich viel Glück. Mhm. Und das ist mir auch super wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass es ganz vielen Frauen nicht so geht. Ich hatte Glück während der Schwangerschaft, bis auf so ein, zwei Erlebnisse. Ich hatte Glück nach der Geburt meiner Tochter und ein Umfeld, was sich gekümmert hat. Aber es gibt genug Beispiele, bei denen das nicht so ist. Mhm. Und ich glaube, dass der Großteil der Frauen nicht so viel Hilfe und nicht so viel Absolut. Rückhalt hat wie ich. Und umso wichtiger finde ich es zu sagen, bitte sprecht, wenn ihr könnt, darüber. Versucht, euch Hilfe zu holen. Ihr seid nicht anormal, ihr seid nicht verrückt. Ja. Und man kann ganz, ganz viel dagegen tun.
Absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Und deswegen ist es auch so unfassbar wichtig, dass wir heute jetzt über die Geschichte reden. Denn man erlebt ja vieles auch so, also ich erlebe es, habe es an mir selbst erlebt, ich hatte eine, oh Gott, ich würde es Baby Blues eher nennen, nicht postpartale Depression. Ich habe das, nach einer Woche war das wieder weg, ja, aber ich weiß, wie komisch man sich dann in dem Augenblick fühlt, wenn man einfach nicht den Zugang zum Kind hat und denkt, nee, ich will es nicht anfassen, bringt es einfach nur noch weg, ja, ja. Weil es ist für mich, hat es gar nicht, was soll ich damit, ne? Und das ist halt bei vielen Frauen, wo sich das manifestiert, und das muss ja noch nicht mal sofort nach der Geburt auftreten, das kann ja bis zu 2 Jahre noch nach der Geburt kommen. Und dann hat man erstmal gar nicht mehr so den Zusammenhang auf einmal zu dem. Erst hast du normal funktioniert und auf einmal, was ist das? Ja, was mache ich damit?
Ne? Ja, ich habe mich zum Beispiel nach der Geburt einfach, ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen betrogen gefühlt vom Leben. Weil ich auf diesen Punkt gewartet habe, der in den Medien, in der Gesellschaft, von anderen Müttern generell beschrieben wird. Das Kind kommt auf die Welt, es ist da und das ist der schönste Augenblick deines Lebens. Und abgesehen davon, dass meine Geburt nicht der schönste Augenblick meines Lebens war,
ja.
Definitiv, ich glaube, mit einer der schönsten für meinen Freund, aber für mich eben nicht. Für mich war das ein Höllenmoment.
Ja, ja.
Und ein Moment, an dem ich auch irgendwann, obwohl ich immer gedacht habe, ich bin relativ tough und kann Schmerzen aushalten, mir etwa 10 PDAs gewünscht hätte. Und Betäubung und, ich weiß nicht, ne, Kaiserschnitte. Absolut. Und Vollnarkose.
Kurz raus, ich will nicht.
Genau, ja, ja, genau. Ja. Und das war halt einfach zu spät, weil dann war klar, sie kommt
richtig,
jetzt.
Ja,
und
ja.
Das war schon. Die ersten Momente waren schon super freaky.
Okay.
Also das.
Wie
war's
denn in der Schwangerschaft? Also hast du die genossen? Warst du so in Vorfreude und?
Ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich die Zeit, die immer so kritisch ist, die ersten 3 Monate gar nicht wusste, dass ich schwanger bin. Da werden jetzt viele sagen, wie kann das sein?
Ich habe rund um die Uhr gekotzt.
Nee, ich null. Null. Das Einzige, wodurch ich es gemerkt habe, ist tatsächlich, meine Brüste sind größer geworden. Und mein Freund hat irgendwann gesagt, wir waren auf 2, 3 Feiern und auch auf einer Hochzeit, warum trinkst du nichts? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt einfach keine Lust auf Wein. Und da hat er gesagt, okay, nee, das bist nicht du, was ist da eigentlich los?
Ja, ja.
Und dass ich zu der Zeit meine Tage nicht gekriegt habe, ist für mich nicht ungewöhnlich, weil ich habe Endometriosen, ich habe polyzystische Ovarien. Das heißt, ich wurde auch oft schon am Unterleib operiert und habe so einige Vorerkrankungen, bei denen mir dann eben oft gesagt wurde, du kannst gar keine Kinder bekommen.
Okay, verstehe.
Und das fing dann schon damit an, dass ich, als ich den Test gemacht habe und zum Frauenarzt gegangen bin und der gesagt hat, sie sind schwanger, ich eigentlich durchgehend auf dem Stuhl erstmal geheult habe. Es war ein ganz großartiger Frauenarzt, der ganz lieb war, weil ich gesagt habe, als erstes, ich schaffe das nicht. Ich hatte mich irgendwie darauf eingestellt, ich bekomme keine Kinder.
Okay.
Und wie werde ich damit fertig oder adoptieren wir oder was gibt es für Möglichkeiten vielleicht? Weiß ich nicht so.
Ja.
Und dann war ich erstmal hardcore überfordert. Und dann habe ich die Entscheidung treffen müssen, und zwar super, super schnell, möchte ich dieses Kind bekommen oder nicht.
Mhm.
Und ich hatte tatsächlich ungelogen 1,5 Wochen oder so Zeit dafür. habe dann auch jede Stufe durchgemacht zu Pro Familia, was man alles machen muss, sich die Gutachten holen, die ganzen Beratungen dafür, dass man abtreiben darf.
Okay.
Und habe mich dann dagegen entschlossen, bewusst dagegen entschlossen und gesagt, ich möchte dieses Kind bekommen. Und dann ist die Schwangerschaft ab da, ab dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, ich bekomme das Kind. Und ich wusste dann ja auch relativ schnell, dass es ein Mädchen wird, weil wie gesagt, die ersten 3 Monate waren rum,
vorbei.
Es hat quasi Schnipp gemacht und ne, ich war ja schon weiter. Da hatte ich auch natürlich Momente, in denen ich Angst hatte und ich gedacht habe, schaffe ich das? Bin ich eine Mama? Bin ich fertig? Was ja Quatsch ist, weil man ist nie fertig.
Nee, ist man nicht.
Und es gibt, glaube ich, auch meiner Meinung nach nie den richtigen Zeitpunkt für ein Kind.
Ach, absolut nicht. Diese ganze Planerei kannst du eh in die Tonne kloppen. Ja.
Genau, aber ich finde, das ist schon, ich glaube, da fängt es schon an gesellschaftlich, dass das so konstruiert wird. Absolut. Man muss verheiratet sein, man muss das haben, man muss am besten ein Familienhaus haben. Man muss so gesettelt sein und ich glaube, da fängt die Geschichte, dieser gesellschaftliche Druck, wie hat eine Mutter zu sein, wie fertig muss man sein, fängt da schon an.
Hattest du schon mal in deinem Leben zuvor also psychologische Probleme oder irgendwie mit psychischen Problemen zu tun gehabt?
Ja, ich glaube, dass das mit dazu beigetragen hat, oder es gibt ja viele Studien darüber, die auch sagen, wenn man als Frau vorher schon depressive Schübe hatte, die Wahrscheinlichkeit, dass man postnatal depressiv wird, höher ist.
Ja.
Und das hatte ich definitiv und habe auch lange Jahre Therapie gemacht. Und das, muss ich sagen, war Gold wert, weil ich einfach ab dem Zeitpunkt nach der Geburt, ab einem gewissen Zeitpunkt wusste, okay, das geht nicht weg. Das ist eine waschechte Depression. Was mache ich jetzt? Und das war nicht was, was mir komplett fremd war. Und ich glaube, das hat mir im Endeffekt sehr geholfen. Ich glaube, dass das sehr überfahrend sein kann für jemanden, der noch nie Therapie gemacht hat.
Richtig,
der vielleicht auch depressive Schübe hatte, aber sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst war, weil er daran eben nicht bewusst mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin gearbeitet hat.
Genau. Das ist ja so. Also gehen wir das mal so ein bisschen durch. Erzähl mir mal so ein bisschen die Geschichte. Also deine Tochter war dann auf der Welt und wie, also in der Regel ist es ja so, dass erst durch körperliche Symptome oft dieses diagnostiziert wird, beziehungsweise erst wahrgenommen wird, weil so stimmungstief wird ja oft als, ach komm, erstmal stell dich nicht so an oder B, das ist so Babyblues, wird schon wieder vorbeigehen. Wie ging es denn dann bei dir los, wo du dann sagtest, okay, du hast die ersten, wie war das Empfinden deiner Tochter gegenüber, auch jetzt deinem Umfeld gegenüber, was hast du gemacht? Erzähl mal so ein bisschen die Geschichte.
Also ich konnte sehen, dass sie super putzig ist, auch im Krankenhaus schon, aber es fing schon auch im Krankenhaus an, dass ich gedacht habe, nee, das fühlt sich null so an wie, die ist jetzt da, oh Gott, der Stern meines Lebens und die Liebe meines Lebens ist jetzt endlich da. Das hat sich null so angefühlt und ich habe mich dann, wie gesagt, betrogen vom Leben gefühlt so ein bisschen und habe gedacht, wo ist das Gefühl? Dann habe ich gedacht, okay, darauf muss ich warten.
Ja.
Ich war darauf vorbereitet.
Ja.
Ne, das kann jetzt 1-2
Richtig,
Wochen dauern.
Ja.
Und ich habe trotzdem schon gemerkt, nee, ich glaube nicht, dass das jetzt normaler Babyblues ist.
Ja.
Ich habe gar nicht so viele körperliche Symptome gehabt, außer dass ich tatsächlich nicht viel gegessen habe, was ungewöhnlich ist für mich. Also ich habe nicht gerne gegessen, nicht viel. Das war eher so ein Zwang. Ich muss mich ja jetzt irgendwie ernähren, damit ich das Kind stille.
Ja, ja.
Und damit das funktioniert, damit die Milch einschießt. Und ich habe mich auch da körperlich einfach extrem fremdbestimmt gefühlt. Also es war, ich habe sie direkt am Anfang relativ schnell als so ein kleiner Alien empfunden. Also ich habe sie schon angeguckt und gesehen, mein Gott, die ist super süß. Die war 2 Wochen übertragen und dadurch aber hatte die keine Schmiere, war nicht faltig, die kam raus und sah aus wie aus so einer Zeitschrift. Und alle aus meiner Familie und meine Freunde sind auch relativ schnell gekommen und sind dann immer wieder gegangen. Und da habe ich schon auch gemerkt, jedes Mal, wenn die uns besucht haben, ob im Krankenhaus oder zu Hause, habe ich mir gesagt, nee, bleib doch bitte.
Weil du nicht alleine sein wolltest.
Ich wollte auf keinen Fall, also ich hatte auch direkt am Anfang so einen Moment, wo ich zu meinem Freund gesagt habe, ganz schlimm geheult habe und gesagt habe, können wir sie nicht bitte zur Adoption freigeben?
Oh mein Gott, wie hat er da reagiert?
Der hat geweint, also so leichte Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, nein. Und da habe ich gesagt, aber ich liebe sie gerade einfach nicht. Und da hat er mich angeguckt und gesagt, aber ich liebe sie ganz doll. Ich will sie behalten. Ja. Ich will die nicht weggeben.
Ja.
Und wir haben dann in den nächsten Wochen tatsächlich mit so schwarzem Humor, habe ich angefangen, sie die pinke Giraffe zu nennen. Okay. Das war auch so im ersten Jahr einfach durchgehend ihr Spitzname für mich.
Aber wie war das denn für dich in dir, wenn du sagst, oder du bist jetzt gerade frisch Mutter geworden und du sagst, ich liebe sie nicht, ja.
Das war fürchterlich. Also das war ganz schrecklich.
Man muss sich doch total mal denken, was stimmt mit mir nicht?
Ja, ne? Total. Also ich hab mich fürchterlich gefühlt. Ja. Ganz, 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 ganz fürchterlich. Das war wie ein schwarzes Loch. Ja. Und selbst, also auch nicht gut vergleichbar mit meinen depressiven Schüben in der Jugend so in den Jahrzehnten davor. Sondern es hat sich wirklich angefühlt wie ein schwarzes Loch, in dem ich war. Und ich das Gefühl hatte, okay, ich komme da nie wieder raus. Es war nur dunkel und beengt und auch beängstigend. Ja. Und auch dieses Gefühl, ich habe dann wirklich gedacht, wie soll denn mein Leben weitergehen? Ja. Also wie geht mein Leben weiter, wenn ich und auch ihr Leben? Also mir war dieses Kind ja nicht egal.
Richtig, ja.
Mir war meine Tochter nicht egal, sondern ich habe ja gemerkt, oh Gott, werde ich die jemals lieben? Mhm. So, und das war eins der schrecklichsten Gefühle.
Absolut, kann ich.
Weil ich habe mich ganz bewusst für sie entschieden und wollte sie dann auch unbedingt haben. Und dieses Gefühl von, ich kann jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht empfinden.
Das hat dich überrannt dann einfach.
Das war grausam.
Was waren denn solche Symptome? Also du hattest Schuldgefühle mit Sicherheit, die Ambivalenz gegen das Kind halt.
Ja.
Ne? Hattest du auch so... Wie war es denn so körperlich? Panikattacken, Ängste? Wie ist es denn so in dem Bereich gewesen? Das ist ja auch oft was dazukommt, sexuelle Unlust. Man ist einfach irgendwie, ne, gepaart mit der Depression, tatsächlich auch suizidale Gedanken ist auch eine Sache. Ne?
Definitiv. Also ich habe Panikattacken wenig nach außen gezeigt. Wenn ich das hatte, waren das Momente für mich, in denen ich dachte, ich schaffe das nicht. Das kriege ich nicht hin. Das ist too much. Und ich habe nie darüber nachgedacht, ihr was anzutun. Und auch da wieder muss ich sagen, ich habe unfassbares Glück gehabt und unfassbaren Zusammenhalt um mich herum.
Mhm.
Wenn man das nicht hat, sieht das, glaube ich, ganz
richtig
anders aus.
Das
ist ich spreche aus einer ganz privilegierten Position. So tief unten ich war das, was ich wollte, einfach, dass alles leise ist und still.
Mhm.
Ich wollte nicht, dass sie streit. Für mich wäre der Weg dahin aber nicht gewesen, ihr was anzutun, sondern es wäre der Weg gewesen, ich springe einfach von der Autobahnbrücke.
Mhm.
Also damit einfach, dann hat sie einen Vater, der sie liebt.
Ja.
Sie hat trotzdem eine Familie, aber sie hat eben nicht eine Mutter, die so unfähig ist.
Wie ist das denn, wenn sie geschrien hat? Ging es dir da nicht dann durch Mark und Bein? Weil das ist ja auch dann so eine, wenn du sagst, du möchtest, dass es leise um dich herum war. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich hatte auch Phasen, weil ich ja auch mit vielen psychischen Krankheiten selbst belastet bin.
Mhm.
Wenn man mein Sohn geschrien hat, wie am Spieß, gerade bei dem ersten Kind, weißt du, da bist du dann noch so, ja, hast ja auch nicht so wirklich Ahnung. Ich war sehr jung ja auch selbst noch. Und dann denkst du, oh mein Gott, dann hast du ihn einfach irgendwo, ich habe ihn genommen und habe ihn dann irgendwie in ein Kinderzimmer gerollt und habe ihn dann einfach da erstmal gelassen und mich dann schrecklich gefühlt dabei, dass ich das tue, weil ich es nicht mehr ertragen konnte.
Ja. Das kann ich total verstehen, das wäre auch war absolut mein Bedürfnis.
Hm.
Was ich tatsächlich getan habe, ist das Gegenteil. Also ich habe sehr schnell, nachdem ich zu Hause war, gegengesteuert und ein Hoch auf die Therapie, die ich Jahrzehnte vorher gemacht habe, und habe gedacht, okay, was kann ich machen? Meine Mutter hat mir da sehr geholfen, die hat gesagt, fake it until you make it.
Mhm.
Und hat gesagt, okay, du wirst das irgendwann empfinden, du empfindest das jetzt nicht. Und solange, weil ich gesagt habe, das Kind kriegt einen Schaden, die wird doch völlig gestört, wenn die keine Mutter hat, die sie liebt, die wird ganz... Ich zerstöre gerade ein Menschenleben.
Mhm.
Also nicht nur meins, sondern tatsächlich dieses Kinderleben, die nichts dafür kann. Und da hat meine Mutter eben immer gesagt, dann tu so. Tu so, sie merkt den Unterschied nicht und du wirst da reinwachsen und du wirst das empfinden. Und das hat sich null so angefühlt, was ich gemacht habe, weil sie zum Beispiel auch sich nicht gut hat hinlegen lassen.
Mhm.
Sie hat sich auch nicht gut in den Kinderwagen legen lassen. Ich habe die das erste Jahr lang durchgehend in so einer Trage, also wirklich auch in so einem Wickeltuch um mich getragen. Und ich bin jeden Tag so viel gelaufen, wie ich konnte. Mhm. Ich konnte ganz schwer zu Hause sein, alleine mit ihr. Mhm. Das heißt, diese Rücksichtnahme, die alle immer haben, so im ersten halben Jahr, wenn alle sagen, so jetzt lassen wir eure kleine Familie mal in Ruhe.
Bitte nicht, ja.
Die war für mich der Horror. Ich habe gedacht, ich möchte in einem riesigen Dorf leben, wo alle, ne, also wo 50 Leute ständig bei mir im Wohnzimmer stehen am liebsten und jeder mal irgendwie das Kind nimmt.
Was war deine größte Angst?
Dass ich sie tatsächlich nie lieben werde. Da könnte ich auch jetzt immer noch, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das empfunden habe und wenn ich Videos von damals sehe, könnte ich direkt anfangen zu heulen, weil das einfach so schrecklich war, die Vorstellung. So unerträglich, sie nicht lieben zu können.
Nun hast du ja super guten Rückhalt gehabt, wie du schon sagtest, durch deinen Freund, durch deine Mutter. Gab es auch Leute, die mit Missverständnis oder Unverständnis darauf, oder wussten die das eher nicht? Hast du das gut nach außen verborgen?
Nee, ich habe es tatsächlich gar nicht verborgen. Okay. Ich habe das jedem gesagt, der es hören und nicht hören wollte.
Das interessiert mich ja dann doch. Also wie die Reaktion,
das war, Angriff war meine Verteidigung. Ich habe gesagt, mir geht es nicht gut.
Ja.
Und ich glaube, in der Zeit haben sich viele Leute sehr darüber gewundert. Aber ich glaube, weil ich so offensiv damit umgegangen bin, gab es nicht viele Menschen, die dann mich jedenfalls vor mir verurteilt haben. Und ich bin ja auch schnell in eine Selbsthilfegruppe gegangen.
Okay, das ist gut, ja.
Und habe da tatsächlich, das hat mir sehr geholfen.
Was hast du in dieser Selbsthilfegruppe für Erfahrungen gemacht? Was bei anderen Frauen? Weil du bist ja jetzt jemand, der wirklich den Rückhalt hatte der Familie. Mhm. Gibt ja auch ganz häufig das Gegenteil. Oder ja. Meistens ist das tatsächlich so, weil halt da sehr viel Missverständnis und Unverständnis dann auch da ist. Und auch die Menschen einfach entscheiden, ja, ich guck weg. Ja. Und dann ist diese Frau, die halt vielleicht keine Therapie schon in den Jahren zuvor gemacht hat, hat dann da ihr frisches Kind und ist eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Also ich habe da alles erlebt, muss ich sagen. Mhm. Von tatsächlich einer Frau, die dann mit dem Kind alleine war, weil der Mann sich getrennt hat. Mhm. Weil der gesagt hat, ich halte das nicht aus.
Okay. Aus der
postnatalen Depression heraus, was natürlich.
Und da schimpft dann keiner drüber, wenn der Mann geht, ne? Das ist dann, naja, der Mann ist halt gegangen, aber die Frauen, ja.
Also ich meine, da könnte man natürlich stundenlang drüber reden, ist der auch überfordert? Ja. Aber wie geht es einem Menschen damit, der sowieso schon völlig am Boden liegt?
Absolut.
Und dann komplett alleine gelassen wird? Ja. Und zwei, die zu der Zeit, also wir hatten. Ich würde sagen, es war ein größerer Kreis und dann gab es immer so 3, 4, 5, die da wirklich fest hingegangen sind. Und von diesen, ich würde sagen, 5 Frauen waren 2 in der Klinik. Mhm. Und die eine auch wirklich mit einem ganz langen, festen Klinikaufenthalt, weil völlig klar war, dass die absolut suizidal war und sie auch ganz klar offen in der Gruppe zugegeben hat, dass sie nicht nur eigengefährdend, sondern fremdgefährdend dem Kind gegenüber gewesen wäre.
Und das ist es ja so. Also die suizidale Handlungen, die da oder die Gedanken, es sind ja erstmal Zwangsgedanken, wenn du so möchtest. Und tatsächlich haben 54% der Frauen, die unter PPD leiden, haben diese Zwangsgedanken. Und mindestens einmal denken sie daran, okay, oder stellen sich vor, wie es ist, entweder sich selbst zu töten, um das alles zu beenden, oder aber auch dann halt erweitert mit dem Kind zusammen. Ja. Oder weitere Kinder noch oder Familienmitglieder in der Familie, weil es einfach. Es ist so unfassbar unerträglich, dass das Gefühl ist, dass man halt handeln muss und Aussichtslosigkeit auf allen Ebenen halt, ne, auch für die anderen Kinder dann letzten Endes, was mich zu dem Beispiel jetzt bringt, was in den Medien halt vor kurzem war. Mhm. Mit der Mutter, die ihre 5 Kinder umgebracht hat. Und du liest dann irgendwie in den Social-Media-Plattformen oder auch in den Medien, egal, wie die Frau einfach fertig gemacht wird, weil sie halt als Monster abgeschrien wird, weil sie ihre 5 Kinder getötet hat. Sicherlich ist es eine monströse Tat, aber man muss halt auch mal über den Tellerrand hinausschauen können und sagen, okay, da gibt's ja irgendeine einen Grund, warum das passiert ist. Also eine Frau, eine Mutter geht nicht einfach hin aus Spaß und der Freude und tötet ihre 5 Kinder und versucht sich dann anschließend umzubringen. Ja. So, und da das kleinste Kind erst knapp 1 Jahr alt war, ist es einfach auch schon letzten Endes selbstredend. Die Frau hat mehrfach nach Hilfe geschrien, die hat mehrfach ihre Familie versucht einzuschalten, ihr Partner hat sie verlassen, also der Vater von, ich glaube, 4 oder 3 der Kinder, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Und sie hat auch gesagt, sie kann das nicht alleine, sie will nicht alleine, sie ist völlig am Ende ihrer Kräfte, sie empfindet gar nichts mehr, nur noch Leere und Traurigkeit. Und das ist einfach dramatisch, wenn dann weggeschaut wird. Und absolut. Alle sagen halt, du hast deine Kinder umgebracht, aber sie war diejenige, die nicht rational denken konnte und nach Hilfe geschrien hat. Also eigentlich meiner Meinung nach sind die verantwortlich, die weggeschaut haben. Ne? Also selbst das Jugendamt war eingeschaltet und ja. sie hat sich sogar an die gewandt und die haben sie halt eingestuft als einen Fall. Naja, nach so einem Ampelsystem, da gucken wir mal, aber es ist noch nicht so schlimm. Ja, aber offensichtlich war es so schlimm. Und da ist einfach der Punkt, wo ich sage, wenn du den Rückhalt nicht hast, ja, ja dann ist es doch, dann das, es geht ja nicht nur um dich, es geht ja auch noch um andere. Ne? Es geht um, das, um die Kinder,
die finde, halt... Absolut. Ich finde es ganz brutal, weil gerade wenn es jemand schafft, laut zu sagen, mir geht es nicht gut.
Das ist super schwer.
Dass ich selbst für mich, also selbst für jemanden, der Rückhalt hatte, der Therapie gemacht hat, war das immer noch ganz hart zu sagen, mir geht es richtig beschissen. Ich brauche Hilfe. Ich denke darüber nach, also das habe ich definitiv zu meiner Mutter gesagt, da habe ich laut ausgesprochen, dass ich manchmal einfach nur denke, ich möchte die Balkontür aufmachen und einen Körper runter machen.
Ja.
Und die ist Profi.
Mhm.
Und ich weiß nicht, was das mit der alles gemacht hat, weil das muss auch unfassbar hart für sie gewesen sein. Und die hat gesagt, sehr gut, dass du das laut sagst. Siehst du, wenn du es laut sagst, wirst du es nicht machen. Du wirst es nicht machen.
Mhm.
Ja, so. Und hat, und dass die Vorstellung, dass jemand es schon schafft, über seinen Schatten zu springen, weil das Maß an Scham, was eine Mutter empfindet, der es so geht, ist ja wirklich für ganz viele unvorstellbar.
Absolut.
Und ich finde es so wichtig, laut über solche Dinge zu reden, nicht leise, laut zu sagen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Und die Vorstellung, dass man jemanden dann so hardcore verurteilt, und natürlich ist das eine unfassbar monströse, unglaublich unfassbare Tat, definitiv. Aber wenn jemand so laut nach Hilfe schreit und sagt, ich schaffe das alleine nicht, und die verschiedensten Institutionen eingeschaltet werden und trotzdem keiner was macht, das ist unglaublich.
Das ist absolut unverantwortlich und meiner Meinung nach geht der Tod dieser Kinder halt auf deren Kappe. Das ist meine Meinung und da würde ich auch gar nicht von abkommen, weil wenn du krank bist, und das wird jeder Kranke, der irgendwie an einer psychischen Erkrankung erkrankt ist, bestätigen können, du bist nicht Herr über dich selbst,
ja.
ganz häufig nicht. Und dieser Hilfeschrei, der ist, häufig sind ja die Hilfeschreie gar nicht so offen, wie du es jetzt gesagt hast, hier, pass auf, ich glaube, ich...
Nein, die sind viel leiser.
Die sind super leise, du musst da wirklich genau aufpassen, die werden durch Taten oft gemacht.
Total.
Ne? Und da finde ich es halt auch ganz schwierig, wenn man den Mut hat und die Kraft noch, die letzte, die in einem steckt, dann zu sagen, hier, ich kann nicht mehr, helf mir doch. Und dann noch zu hören bekommt, ja, stell dich nicht so an, andere kriegen auch Kinder und müssen es irgendwie schaffen.
Ja, ja.
Ne? Darum geht es ja gar nicht. Es
das
geht
Schlimme
nicht
ist,
ums Schaffen.
Ne? Das Schlimme ist, dass viele, also zum Beispiel eine in der Gruppe, mit der ich danach auch noch lange befreundet war, die hat das eigentlich niemandem gesagt. Die hat das in der Gruppe artikuliert und sehr, sehr still und leise vor sich hingeweint zu Hause, wenn sie alleine war. Und die hat sich nur in dieser Gruppe getraut, also sehr anders als ich, nur in dieser Gruppe, in diesem geschützten Rahmen getraut, wirklich das zu sagen, was sie denkt. So, und dann wird einem natürlich, das war, weil das natürlich nicht anders ging, eine Gruppe, wo man die Kinder mitgenommen hat, die alle natürlich noch ganz kleine Säuglinge waren. Und da war schon auch, da haben wir am Anfang auch drüber geredet, weil einem so unfassbar oft signalisiert wird, die Kinder kriegen im Mutterleib alles mit. Wie ist das jetzt fürs Kind, wenn es neben uns liegt und wir darüber reden, dass wir die Kinder eigentlich nicht lieben oder nicht annehmen können oder wie der Grad sozusagen der Dissoziation, des sich von dem Kind abwendet, wie hoch ist der Grad davon und dein Kind liegt neben dir.
Ja.
Das ist auch völlig surreal.
Absolut.
Das ist absolut merkwürdig. Und das war für mich und ich glaube auch für alle anderen, die in dieser Gruppe waren zu der Zeit und auch über einen langen Zeitraum, so unfassbar wichtig. Also es ist sehr absurd. Ich kriege diese E-Mails noch. Ich bin auch noch in Kontakt mit der Leiterin der Gruppe, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ich kriege diese E-Mails noch und ich könnte ja längst sagen, ich will den Newsletter nicht mehr haben, so, weil ich muss da nicht mehr hingehen. Und es macht immer noch nach 6 Jahren ein ganz warmes Gefühl der Beruhigung in mir. Wenn was ist, kann ich da immer noch hingehen. Die halten mich nicht für verrückt. Die stempeln mich nicht ab als Rabenmutter, als was schaffst du alles nicht, wie widerlich bist du, nichts dergleichen.
Was glaubst du, wie fühlt es sich an, als Rabenmutter beschimpft zu werden in so einer Situation?
Das ist der Tod. Das ist also dann, das ist tatsächlich fast wie eine Waffe aufzunehmen.
Ja, ja.
Also da kann man auch tatsächlich ein Messer hochheben.
Richtig.
Vielleicht ist das sogar noch schlimmer.
Ja.
Weil ich glaube, das wirklich den absoluten Todesstoß darstellt. Gerade wenn man sich, das ist ja keine Entscheidung. Es ist keine bewusste Entscheidung, richtig, die ich getroffen habe, dass ich mein Kind bekomme und danach nicht
alles scheiße
die
ist
Liebe für die empfinde. Das ist ja keine Entscheidung. Nein. Und das ist, glaube ich, was gerade bei der Erkrankung und auch anderen psychischen Erkrankungen, was mich auch traurig und wütend macht, weil ich denke, es wird suggeriert, dass es einen Entscheidungsprozess gibt, an dem ich sage, ach ja, dann nehme ich mir doch mal die postnatale Depression. Yippie, ich liebe mein Kind nicht. Tada. Ja,
super, klasse.
Also,
das ist es ja aber auch. Das ist ja mit vielen psychischen Erkrankungen so. Und was auch noch viel schlimmer ist, das ist ja was du nicht greifen kannst. Das heißt, wenn du dir ein Bein brichst, sieht jeder, oh mein Gott, es tut mir leid, oh, tut's weh, du hast dir ein Bein gebrochen. Aber bei psychischen Erkrankungen jeglicher Art, siehst du es halt nicht. Und was du nicht siehst, naja, das ist halt in deinem Kopf. Und wenn es nur in deinem Kopf ist, dann wird es auch wieder einfach wegzupusten sein, weil es ist doch nur in deinem Kopf. Ja.
Wir haben auch ganz viele Leute zu der Zeit, die mich jetzt nicht gut kannten. Also ich habe jetzt natürlich nicht jedem erzählt, Tante Ingelise, ich bin postnatal depressiv und bin eine Rabenmutter und scheiße. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Und da haben eigentlich alle immer gesagt, wie toll ich mich um mein Kind, ne, meine Tochter kümmere und wie großartig, was für eine tolle Mutter ich bin. Da habe ich mich auch immer wie so ein Fake gefühlt, also wie so ein Abziehbild.
Voll die Doppelmoral dann letzten Endes.
Ja,
ne?
Weil ich eigentlich gedacht habe,
eigentlich will ich die nicht, aber ich mach's halt. Ne?
Genau, ich mache das jetzt, aber eigentlich, also ich habe ich habe ganz oft zu meinem Freund gerade in den ersten Wochen und Monaten gesagt, Adoption. Und ich habe dann immer gesagt, die pinke Giraffe, können wir sie nicht dem Zoo geben? Und dann haben wir, das waren die einzigen Momente in so ganz, ganz schlimmen Momenten, wo ich wenigstens lächeln konnte. Weil ich
Sarkasmus halt, ne?
Ich versucht habe, über Zynismus, Sarkasmus daran zu gehen und zu sagen, okay, wir geben die pinke Giraffe in den Zoo und da können Leute sie angucken und sie lieb haben und so.
Ich sag immer, lachen, wenn es zum Weinen nicht mehr reicht.
Ja. Ich habe auch die Selbsthilfegruppe irgendwann, und darüber haben die beiden Frauen, mit denen ich sehr eng Kontakt hatte, auch sehr gelacht, die Wir hassen unsere Kindergruppe genannt, was alle unfassbar brutal fanden, und mir hat das super geholfen. Du hast auch gelacht, weil ich musste darüber des Öfteren wirklich sehr lachen und es hat mir total geholfen.
Ja, also ich glaube einfach, jeder, der so, also ich kann darüber schmunzeln, weil ich kann das nachempfinden halt alles, ne?
Ja.
Andere würden denken, Alter, lachen die über das Thema? Sind die denn völlig krank? Ja. Aber was willst du denn machen? Also ich meine, weißt du, wir müssen alle irgendwie irgendeinen Umgang lernen damit. Ja, das heißt, wenn ich das halt als Ventil benutze, ist es immer noch besser, als wenn ich aggressiv irgendwie was anderem gegenüber bin, ne? Oder dem Kind gegenüber.
Ich glaube, es ist so wichtig, was ich auch gemerkt habe in der Zeit ganz extrem, wie fremdbestimmt man ist als Schwangere, als Mutter und wie unfassbar einem erzählt wird, was man wie zu tun hat. Mhm. Schnuller, ja, nein, stillen, ja, nein, Brei, nein, bloß nicht Brei, Jasna, nein, nicht dies.
Oh mein Gott, still.
Nein, du kannst doch dein Kind, wenn du dein Kind jetzt die ganze Zeit trägst, wird es niemals im Kinderwagen schlafen. Und all diese Ratschläge, diese ungewollten und ungefragten Dinge, die Leute zu mir gesagt haben, haben das Ganze nicht besser gemacht. Die haben das natürlich zum Teil unfassbar schlimm gemacht.
Soll ich dir mal was ganz Interessantes sagen? Was habe ich nämlich jetzt gerade, als ich mich noch ein bisschen intensiver mit dieser Thematik beschäftigt habe, rausbekommen, und zwar in Naturvölker, also die nichts mit uns und der industriellen Welt zu tun haben, ist tatsächlich die Häufigkeit einer PPD fast null. Also die haben das nicht.
Glaube ich sofort.
Die haben das nicht, weil es gibt keine Intervention rund um die Geburt. Es ist einfach Natur, da wird nicht erzählt, du machst das und das und das. Das ist einfach, man macht einfach. Man geht nach seinen Instinkten nach, ob man das jetzt, wenn du stillen willst, stillst du. In den Naturvölkern gibt es keine andere Möglichkeit, also machen sie es, weil sowieso nichts anderes angeboten wird.
Ja.
Heutzutage heißt es, oh mein Gott, du musst dein Kind so und so oft füttern, du musst das und das, dann muss es da hingelegt werden, dann musst du es so auf besten auf die Seite und nicht auf dem Rücken, dann machst du da einen Keil, dann alles, was du tust, du bist ständig irgendwelchen Vorgaben der Gesellschaft ausgegeben. Von jetzt mittlerweile sind wir ja halt alle auch so ein bisschen auf der homöopathischen Naturheilebene, wo es noch intensiver ist, weil dann musst du dein Kind stillen. Ich wollte meine Kinder nicht stillen. Wir hatten Nicht, weil ich jetzt denke, oh, der nuckelt mir jetzt an der Brust rum, sondern weil ich einfach auch mich so extrem eingeschlossen dann gefühlt habe. Also ja, die Schwangerschaft hat schon sehr viel abverlangt von dir, weißt du. Also beim Großen war das eine Sache, beim Kleinen war es ganz, ganz schlimm, weil als du vorhin sagtest Alien, ich hatte das Gefühl, ich wollte diese zweite Schwangerschaft nicht. Und ich bin mitten in meiner Behandlung gewesen, war ja selbst Krebspatientin, hatte 7 Monate zuvor meine letzte Chemo gehabt und bin 4 Wochen vor meine geplanten Gebärmutterentfernung schwanger geworden. So, und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, nee, und ich habe geheult und geheult und geheult, aber gleichzeitig mich schlecht gefühlt, weil ich geheult habe und das Kind nicht wollte, obwohl Gott oder wer auch immer mir jetzt auf einmal hier ein Kind geschenkt hat, obwohl ich eigentlich keine Kinder, ich hätte keine Kinder mehr kriegen können. Die haben mir gesagt, geht nicht, funktioniert nicht mehr. Ja. So, und dann bist du da, dann heulst du und denkst du musst es wollen, weil das ist, weißt du, das ist ein Geschenk, das ist ein Wunderkind. Und dann war ich insgesamt, glaube ich, 18 Wochen lang krank mit Hyperemesis, also ich habe gebrochen, was das Zeug hält, rund um die Uhr. Und die Ärzte haben auch gesagt, das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass du halt das Kind psychisch abstoßt. Also du willst, das ist auch viel Psyche natürlich, die da eine Rolle spielt. Ich wollte dieses Kind aus meinem Körper haben. Ich habe das Gefühl gehabt, da wächst irgendwas Alienhaftes in mir drin, ja, und zerstört mich einfach von innen. Ja. Und das war, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich wollte nicht mehr mit dem Vater, also mit meinem Ex damals in einem Bett schlafen. Ich wollte gar nichts mehr. Ich hätte am liebsten mich und mein schwangeres Ich aus dem Fenster gestürzt. Ich war so unfassbar depressiv. Ich hatte das Glück, dass ich halt eine sehr gute Hebamme hatte, die da wirklich auch immer da war und halt auch wirklich versucht hat, mir da zu helfen, nur wo sie konnte, aber ich war super alleingelassen gefühlt. Der Kindsvater natürlich völlig überfordert in dem Augenblick, ja. Das Umfeld überhaupt nicht verstanden. Sei doch froh, dass du jetzt noch mal ein Kind bekommen kannst. Alter, ich bin scheiße krank. Ich kann jetzt eigentlich kein Kind kriegen, ja.
Ja, aber das ist auch, ich glaube, dass das zum Beispiel, wie bei ganz vielen Themen, das ist die Hilflosigkeit der anderen, anstatt zum Beispiel auszuhalten, dass es jemandem schlecht geht. Also zu sagen, okay, du empfindest das jetzt noch nicht, ja, aber dir geht es super beschissen, so wie du das gerade geschildert hast. Einfach zu akzeptieren und selber auszuhalten, dass es dem anderen schlecht geht. Ich glaube, das ist die, und das ist ja auch okay, wenn nicht alle Leute das schaffen, aber viel die Unfähigkeit, die eigene Unsicherheit des Gegenübers, das nicht zulassen kann, dass man selber einfach leidet. Richtig, und dass das nicht nach einer Stunde oder nach einer Woche oder nach einem Monat wieder vorbei ist.
Und das ist es halt auch. Und dann ging es halt, Schwangerschaft war schrecklich, weil ich fast nur im Krankenhaus war dann. Ja. Und dann hast du halt 10 Monate Schwangerschaft, die im Krankenhaus primär. Ich musste sogar eine Zerklage, weil ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte Krebsbehandlungen gehabt. Ja. Und das hat alles nicht so gehalten. Also musste, aber alles darauf ausgelegt, nicht sich um mich zu kümmern, darum zu kümmern, dass das Kind halt da drin bleibt und alles irgendwie läuft. Es waren nur Schmerzen und dann kam der kleine Mann auf die Welt per Kaiserschnitt. Ich wollte auch keinen Kaiserschnitt. Ich hatte, glaube ich, 6 Kliniken versucht, die mich das Kind nehmen, aber ging halt nicht, weil ich halt nicht mehr konnte. Ja. So, und dann ist er da. Ja, dann ist er da und die ersten 2 Tage dachte ich noch, oh ja, voll schön. Und dann fing bei mir auch auf einmal an, Sie müssen jetzt stillen, Sie müssen anlegen. Ich möchte doch nicht stillen. Aber wenn Sie nicht stillen, dann ist das schlecht für Ihr Kind. Machen Sie es doch einfach. Nein, ich möchte bitte nicht stillen. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht. Ich war jetzt 10 Monate lang gegeißelt in dieser Schwangerschaft. Bitte, ich brauche meinen Körper mal einfach für mich. Ja. Und die hat mich so, ich war ja psychisch sowieso schon am Ende, ne? Und dann hat die mich so auf mich eingeredet, diese Krankenschwester, dass ich dann gesagt habe, na gut, okay, ich stille. Ja. Das Ganze hat 6 Wochen gehalten und dann war es nur Geschrei. Ich habe kaum Milch produziert. Ich war nur unter Druck, weil jetzt produziere ich noch nicht mal genug Milch. Ja. Ich bin hier, ich bin voll auf Amerikanisch gerade umgeschwitzt. Jetzt produziere ich noch nicht mal genug Milch und ich war der Versager schlechthin. Ich konnte nicht auch nicht diese mütterliche Mutter, Hypermutter sein, wie die ganzen anderen in den Kursen, wo ich war, die jetzt hier, ich habe auch schon gerne dann den Kleinen halt, hier, kannst du mir bitte abnehmen?
Aber ich finde das einfach ein komplettes Unding, ob das die Kliniken sind.
So also schlimm.
Ich habe auch gemerkt, dass man, ich hatte ganz starke Gallenbeschwerden in der Schwangerschaft, das hat aber niemand gemerkt und mir hat auch keiner geglaubt. Und da habe ich auch die ersten Male festgestellt, die wurde mir auch entfernt dann nachher, da habe ich das erste Mal festgestellt, ja okay, man hört, ich werde erstmal als hysterisch abgestempelt,
ja, so.
Dann sagen alle immer, ja vielleicht haben sie Wehen. Und dann, musste ich als Erstgebärende erklären, das sind keine Wehen, woraufhin die Ärzte immer gesagt haben, woher wollen Sie das wissen? Da habe ich gesagt, Ich kann es natürlich nicht logisch begründen oder wissen, aber das sind keine Wehen. Das ist nicht, das,
kein
das
Wehenschmerz,
ist das nicht. Das war ein Gefühl, als ob mir jemand mit einem Messer in den, ne, also direkt so in den Rippenbogen oben drunter sticht. Mhm. Und ein Gefühl von, ich ersticke.
Und dann ersticke haben die, ist gut. Ich habe meine Galle vor 3 Jahren entfernt bekommen, hatte nämlich die Kolik des Todes und konnte nicht mehr atmen. Ich konnte nicht mehr einatmen.
Das war, und jetzt überleg dir das Ganze mal mit einem Kind.
Ja, klasse.
Also das war, ich sag mal so, die schlimmste Phase. Es fing irgendwann an im, so im 7. Monat und die schlimmste Phase war wirklich so 4 Wochen vor Geburt.
Oh, und hast du den dicken Kind, Bauch dann noch?
Ja klar, das Kind ist ja massiv so. Dann bin ich da hingegangen, dann haben die immer gesagt, sie haben Blähungen, bla bla bla. Und dann bin ich irgendwann zu einer Gott sei Dank guten Frauenärztin ins Bürger, in Frankfurt war ich da, ins Bürgerhospital. Da war eine gute Frauenärztin, die mir das erstmal zugehört hat, weil die anderen haben einfach nur Wehen messen, festgestellt, sind keine Wehen, sie müssen wieder nach Hause. Mein Freund hat auch irgendwann gedacht, ich habe einen Vollschaden, weil ich immer wieder von diesen Schmerzen erzählt habe, 10-mal mit dem irgendwie zu Fuß ins Bürgerhospital gehe, um dann festzustellen, die Ärzte sagen, geh wieder nach Hause, du hast nichts.
Da kommt man sich bekloppt vor, ja.
Ja, total. Mhm. Und dann hat das erste Mal zugehört und hat gesagt, okay, ich sehe auch nichts. Aber das heißt nicht, ich schicke sie jetzt zu unserem quasi Super-Internisten, der Super-Ultraschall-Master ist.
Der dann sehen kann, ob da was...
Und da bin ich hingegangen.
Ja.
Und habe ich auf der Liege, nachdem der fertig war und mit mir darüber geredet hat, habe ich vor Erleichterung geheult. Weil der hat gesagt, ja, das ist überhaupt kein Wunder, dass sie so Schmerzen haben. Sie haben ganz große Gallensteine. Und nicht nur das, sie haben auch ganz viel so Slurred-Scheiße, wenn das wirklich nicht nur große Gallensteine oder kleine sind, sondern der Ausgang einfach durch so Schleim auch noch
verkauft ist. Ja.
Und da hat er gesagt, das ist überhaupt kein Wunder. Also das ist, dass sie hier überhaupt noch gerade stehen konnten.
Gallenschmerzen, ne?
Und der hat mich dann, das hat er meinem Freund sogar, der daneben stand, auf dem Ultraschallbild gezeigt und hat gesagt, dass die Kollegen das unten in der Chirurgie, über die Frauenärzte, keiner hat das, also ich bin wirklich die Station durchgewandert.
Kriegt man da nicht auch Angst? Dann denkt man, sind die so unfähig? Wird
also
nicht
ich hab auch, danach habe ich gedacht, ich war sehr dankbar für die Frauenärztin und habe gedacht, okay, die hat zugehört, die hat ja auch nichts gefunden, die hat mir aber geglaubt.
Ja.
Die hat meine Hand genommen und gesagt, ich glaube Ihnen. Ich habe gesagt, ich bin nicht paranoid, ich bin kein Hypochonder. Wenn ich merke, dass mein Körper was hat, dann hat der auch meistens was. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür.
Ja.
Und das hat mich erleichtert, aber ich muss sagen, und es waren wirklich mannigfaltige Besucher. Also wir waren da bestimmt 5 bis 10 Mal und das waren insgesamt bestimmt 10, 15 Ärzte, die mich da drunter und hochgerödelt haben. Und keiner von denen hat irgendwas gefunden. Klar, da habe ich auch gedacht, Leute, ne? Gut, ich bin schwanger und das sieht dann alles total anders aus und alles verschiebt sich. Aber der hat das wirklich innerhalb von 30 Sekunden gefunden. Mhm. Und der hat mich dann vor die Wahl gestellt und hat gesagt, okay, die Entzündungswerte, dann haben sie Blut abgenommen, hat gesagt, die Entzündungswerte sind nicht so erhöht, dass ich jetzt sagen würde, wir müssen eine OP machen. Er hat mir die OP auch erklärt, die massiv gewesen wäre, weil sie hätten erst einen Kaiserschnitt gemacht, dann hätten sie das Kind rausgeholt und zwar auch 4 Wochen zu früh.
Ja.
Und dann hätten sie einen kompletten T-Schnitt, also einen riesigen Bauchschnitt gemacht, um an die Galle dann ranzukommen. Also so hat er mir das erklärt und hat gesagt, wir können das dann nicht endoskopisch, also durch einen kleinen Eingang.
Laparoskopisch,
laparoskopisch. Machen, das geht nicht.
Okay.
So, und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich ihn gefragt, wie geht es weiter? Und dann hat er gesagt, naja, solange Sie die Schmerzen aushalten können, weil ich kann Ihnen natürlich auch nichts Massives dagegen geben wegen Ihrem Kind.
Stimmt, das ging ja auch nicht.
Ja, es geht, ich konnte nichts nehmen. So, und solange Sie das aushalten können, würde ich natürlich sagen, bitte halten Sie es aus, weil jeden Tag, den das Kind länger drin bleibt, desto besser. Und dann ist sie auch noch 2 Wochen zu lange drin geblieben.
Klasse, ne?
Das ist war ganz schön.
Ein Zusammenspiel. Kein Wunder, dass dann auch so schon in der Schwangerschaft ja diese Problematik dann entsteht. Das ist ja der beste Vorreiter dann auch dafür, dass es halt dann nicht so gut funktioniert danach.
Total, total. Und die Schmerzen, die ich hatte, ich muss wirklich sagen, die Galle, dann drückt das Kind da noch mehr dagegen.
Absolut.
Dann entwickelt man natürlich auch irgendwie, ich glaube vielleicht auch unbewusst, also ich habe da nicht bewusst gedacht, was macht sie da mit mir? Aber ich glaube, unbewusst ist das schon eine Art von Abneigung, die man entwickelt, weil man das Gefühl hat, das Kind verstärkt die Schmerzen, die man hat, die extrem sind, irgendwie nochmal.
Ja.
Und die Geburt war einfach dann auch für mich extrem traumatisch, obwohl das jetzt nichts Fürchterliches passiert ist. Sie war übertragen und ich musste dann im Krankenhaus das Kind bekommen. Das ist zum Beispiel auch sowas, als du gerade Naturvölker gesagt hast. Ich hätte sie am liebsten nicht im Krankenhaus bekommen.
Zu Hause?
Und ich glaube, dass dann tatsächlich ein paar Sachen anders gewesen wären. Mm. Ich hätte gerne eine Geburt gehabt, bei der meine Mutter und andere Menschen, die ich lieb habe, dabei sind, mein Freund und das Kind sozusagen in liebende Arme kommt und ich aber nicht im Krankenhaus bin. Und es ging einfach nicht, weil sie halt einfach so weit drüber war und es war auch gut, weil das Fruchtwasser war total grün.
Okay.
Aber das war brutal. Die haben mich eingeleitet und auch da wieder nicht zugehört und auch überhaupt nicht, also ich habe mich null abgeholt gefühlt. Mm. Ich hatte ganz am Ende eine Hebamme, die okay war, aber die ich so durchlaufen bin in den Stunden, in denen ich da war. Also das war auch eine völlige Blödsinnsentscheidung meinerseits. Ich bin nachts alleine geblieben, habe meinen Freund weggeschickt, habe gemerkt, so jetzt kommen die Wehen, jetzt wird es immer doller und bin so um 7 Uhr morgens rübergewatschelt alleine, 7 Uhr, 7.30 Uhr. Und habe gesagt, so jetzt mag ich nicht mehr alleine sein, jetzt sind die auch so nah beieinander, jetzt möchte ich irgendwie hier sein. Und da haben sie mir noch gesagt, nein, also Frau Jager, das Kind kommt nicht. Das Kind war um 11 Uhr da,
okay,
das heißt, ich bin von 7, 7.30 Uhr von 0 auf 100. Und das war, ich hatte wirklich so ab dem Zeitpunkt, als ich da drüben war, gefühlt gar keine Pause mehr. Und da hatte ich die ganze Nacht ja schon nicht geschlafen. Dann haben die mir das Kind gegeben, auf mich gelegt und dann habe ich gefühlt die nächsten 3 Tage auch nicht geschlafen. Und da hatte ich auch nur Krankenschwestern, die mir gesagt haben, sie müssen anlegen, sie müssen das Kind, geben sie dem Kind auf gar keinen Fall einen Schnuller, dann wird es nie wieder aus ihrer Brust trinken. Und das war also all diese Fremdbestimmtheit, die dazukommt. Die Gesellschaft sagt dir, du musst das Kind lieben. Und ich habe durchgehend gedacht, okay, ich mache alles falsch. Ja. Das Kind schreit, die hatte Kohldampf.
Ja, also natürlich, klar.
In meinen Brüsten ist nichts drin. Ja. Ich durfte ihr auch dann erstmal nichts geben, nichts anderes. Das heißt, sie hat natürlich geschrien, die hatte Hunger. Und dann hatte ich irgendwann, leider Gottes, kurz bevor ich dann gegangen bin, ich bin auch ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt einfach nach Hause, hatte ich eine Krankenschwester, die gesagt hat, so, natürlich geben wir ihr jetzt was und natürlich können sie den Schnuller benutzen, das ist ja völliger Blödsinn, weil das Kind wird trotzdem, und hat sie auch getan, ganz normal aus ihrer Brust trinken. Aber all diese Stationen und dieses Suggerieren von, was sollte normal sein, so wie bei dir, weißt du, du musst stillen, du musst nicht stillen, das hat mit gut oder schlechter Mutter nichts zu tun.
Das ist es ja, und ich glaube, das ist halt für viele, und da kommen wir halt auch wieder auf die Depression, die entsteht. Kein Wunder, dass keiner um Hilfe richtig schreit, weil man wird ja eh nur für dumm verkauft und für du stellst dich an oder ach, du bist doch nur empfindlich oder sowas. Und da denke ich, das ist so unfucking fassbar gefährlich. Also da, Entschuldigung, dass ich es so sagen muss. An wen willst du dich denn sonst wenden, wenn du dich nicht an Fachpersonal oder sonst irgendwas wenden kannst?
Absolut,
ne? Also das ist halt das Problem. Und auch diese ganzen Fremdbestimmungen. Nein, es ist dein Kind, dein Körper, du bestimmst. Ja. Nicht irgendwer anders. Und was andere sagen, sollte grundsätzlich egal sein einfach. Ja. Aber das ist nicht, weil nicht jeder einfach die Kraft oder die Stärke besitzt, zu sagen, mir scheißegal, was andere denken. Ich mache, was ich für richtig halte. Damals war ich so. Heute würde mir das nicht mehr passieren. Also ich bin einfach ein ganz anderer Mensch geworden. Und da ist es mir relativ wumpe. Aber so viele Frauen und so viele frische Mütter haben das halt eben nicht. Und
ich hatte das auch nicht. Und ich halte mich für eine relativ starke Person und war trotzdem so niedergeschlagen und so niedergeprügelt von allem von außen, dass ich sagen muss, also kein Wunder, wenn das sogar mir so geht, die normalerweise sehr, sehr gut artikulieren kann, wie es ihr geht, was los ist. Ich kann ganz gut für mich einstehen und selbst ich habe das in so vielen Situationen nicht geschafft. Und durchgehend, einfach wirklich auch im ersten Jahr, gerade im ersten Jahr, wenn man selber ja auch keine Ahnung hat, was ist das Beste, was nicht. Und dir wird durchgehend von allen Seiten suggeriert, alles, was du machst, ist eigentlich falsch.
Richtig.
Und wenn du dazu dann sowieso schon am Boden liegst und dann kommt es nochmal obendrauf, wenn man dann nicht Menschen hat wie ich, dann weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wo mein Kind wäre, wenn ich nicht die Menschen gehabt hätte.
Was ist denn die schlimmste Erfahrung, die du gemacht hast in dieser Zeit? Weißt du was? Hast du da ein Schlüsselerlebnis?
Ich weiß nicht, es gibt ne, für mich so viele Erlebnisse, aber das sind so, alleine mit ihr zu Hause zu sein. Weiß noch, wie ich das erste Mal alleine mit ihr zu Hause war und gedacht habe, das war so ein bisschen so wie auf einer Bühne stehen, die Lichter geht aus, alles wird dunkel. So. Und der Lichtblick, mein Freund, ist weg.
Okay.
Und alles wird schwarz. So. Und da war für mich, und er hatte nur so 2-3 Wochen, ist er zu Hause geblieben und dann ist er wieder arbeiten gegangen. Und danach habe ich mir jede einzelne Kindergruppe gesucht, die es gab in Frankfurt geführt. Hm. Ich habe jeden Tag was
anderes gemacht. Damit du ständig auch...
Nee, ich konnte nicht alleine zu Hause sein. Das war für mich... Also ich habe dann den Hebammenterminen entgegengelächzt, die wirklich ganz großartig war. Alles war schwarz. Es war einfach nur alles schwarz.
Wie lange hast du denn gekämpft?
Also ich würde sagen, das erste halbe Jahr war wirklich, wirklich, wirklich krass und auch sehr, sehr hart. Und das erste Jahr, würde ich sagen, war es, also nach dem ersten Jahr, kann ich sagen, wurde es besser, wirklich besser.
Und heute?
Heute gucke ich sie an, zum Beispiel wie gestern Nacht, und gucke ihr beim Schlafen zu und denke, ich könnte, glaube ich, nichts auf der Welt mehr lieben. Und das ist ein, auch da könnte ich heulen, aber Gott sei Dank, also zum Teil vor Freude, und dann möchte ich mich manchmal und sie, ich würde gerne so eine Zeitreise machen zurück.
Nochmal anfangen.
Ja, ich würde gerne mal anfangen, weil wenn ich dann, wie gesagt, Fotos oder Videos sehe und die ist so unfassbar zum Ablecken, niedlich, die hat so riesige Augen. Dann tut mir das für mich so leid und für sie. Also ich habe so Mitleid mit uns beiden, weil ich denke, Gott, wir hätten irgendwie was anderes.
Aber dafür macht ihr es jetzt.
Verdient. Das stimmt.
Ja, und ich meine, die Zukunft ist noch lange. Ja.
Und sie hat keinen Schaden. Nein, für alle Menschen, die...
Das ist sowieso, ich glaube, man sagt immer, Kinder haben feine Antennen und sicherlich spüren Babys auch Dinge, aber selbst wenn sie es wissen würden, ja, würden sie es nicht mehr wissen, weil sie sich nicht daran erinnern können. Ja. Erstens, du hast sie ja nicht misshandelt, du warst ja, hast ihr die perfekte Mutter vorgespielt letzten Endes. Und ich glaube einfach, dass da gibt's ganz andere Kaliber, also von der Misshandlung ganz abgesehen. Ne? Und da ist es einfach so ein Punkt, wo ich denke, da darf man sich gar keine Vorwürfe machen. Ne? Also ich meine, du hast in ihrem Sinne gar nicht, du hast dir Hilfe geholt, du bist in Selbsthilfegruppen gegangen, du hast das Thema offen angesprochen. Mehr kannst du gar nicht machen, als du getan hast. Also das ist auch zu ihrem Schutze und für sie gewesen. Deswegen,
absolut. Ich glaube, es ist auch total wichtig, nicht nur, dass man als Betroffene sozusagen sich traut zu sprechen, sondern ich glaube, generell als Mutter, als Frau, als überhaupt als Mensch, sollte man um sich gucken und vorsichtig sein, was man Menschen sagt, und eben nicht ungefragte Ratschläge geben, nicht beurteilen, wie die ihr Kind hält, warum das Kind schreit, wie, was, wo, sondern ich habe keine Ahnung, wie es der Frau neben mir geht im Supermarkt. Richtig. Also mir hat damals zum Beispiel, ich habe so 3-4 positive Schlüsselerlebnisse, ich hatte auch viele Erlebnisse, die so Horror, wo mich alle angeguckt haben, weil sie hat eben einfach viel geschrien und, ne, oder wenn ich sie nicht getragen habe, hat sie geheult und geschrien und diese ganzen Blicke oder dieses, also der, ihr Kind, ne, sie verwöhnen ihr Kind, wenn sie es jetzt hochnehmen. Dieser ganze Blödsinn. Und da hatte ich so 2-3 Frauen im Supermarkt, die, also da stand ich völlig verzweifelt, auch heulend, so verschämt hinter irgendeinem Regal. Und da haben 2 Frauen zu mir gesagt, es wird besser. Sonst nichts. Die haben mich nur angeguckt, ganz lieb angelächelt und gesagt, es wird besser, keine Angst. Und alleine nur diese kleine Geste, das hat mir den Tag gerettet.
Ja.
Und wie viel das Positives machen kann, anstatt Leute immer runterzutreten.
Absolut.
Und auch Mütter, die andere Mütter beurteilen. Das hat mir auch in dieser Gruppe so geholfen. Da haben wir das eben nicht gemacht. Wir haben nicht beurteilt, das, was du jetzt sagst,
ist, so wichtig,
ist ja
einfach
viel schlimmer als das, was ich sage.
Ja, ja. Nee, das ist einfach so wichtig. Und das fehlt der Gesellschaft heute, finde ich, gänzlich mittlerweile. Ja. Also es ist ja, guck doch mal um dich. Du gehst in die Social-Media-Bereiche und es ist immer nur ein konstantes Beurteilen und Urteilen über jemanden, obwohl du den gar nicht kennst. Der Mensch neben dir hat vielleicht gerade, weiß ich nicht, die Hölle durchlebt und vielleicht ist er deswegen gerade nicht so gut drauf oder ist halt, ne, aber angreifen um jeden Preis und seinen Senf abzuladen, obwohl man ihn gar nicht essen möchte, weil man gar nicht danach gefragt hat, ja, finde ich absolut fehl am Platz, ne. Also, wenn ich deine Meinung hören möchte, frage ich, und dann ist es auch in Ordnung. Wenn sie dann kritisch ist und ich dann nicht meiner Meinung konform gehe, dann ist es auch in Ordnung. Ich wollte sie ja schließlich hören. Aber einfach ungefragt, das finde ich ganz grausam. Also, das ist was ich überhaupt nicht mag.
Und vielleicht einfach auch mal Mütter fragen,
ja,
zum Beispiel. Das macht auch kaum jemand.
Genau.
Das einfach mal fragen, anstatt dass man der gestressten Mutter oder der heulenden Mutter, wie jetzt mir zum Beispiel im Supermarkt, zuguckt und denkt, was hat die denn für einen an der Klatsche? hingehen und sagen, kann ich Ihnen helfen?
Ja.
Das ist der Satz. Ja, und das macht manchmal so. Also bei mir haben diese 3, 4 Erlebnisse, die ich da hatte, die haben so viel Positives gemacht.
Was würdest du jetzt kurz und knapp unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, denn übrigens, ob du es wusstest oder nicht, wir haben kurz ja von Männern angesprochen, wusstest du, dass Männer, 5% der Männer auch in eine postpartale Depression fallen können?
Das weiß ich, das tatsächlich aber auch nur, weil ich mich damals auch darüber informiert habe und das super faszinierend fand.
Krass, ne?
Aber tatsächlich dachte,
dass meistens sind es also Partner halt von Frauen, die auch PPD haben. Das ist dann halt so eine, ist auch eine Überforderung dann letzten Endes. Und das hat mich, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich dann tatsächlich jetzt erst gelernt dazu. Deswegen kann man nicht alle Männer irgendwie verurteilen. Es gibt Männer, die auch leiden darunter. Allerdings gehen Männer auch anders damit um als Frauen. Und bei Männern ist es ja so, dass es von der Gesellschaft nicht verpönt ist, wenn sie dann sich schlecht fühlen wegen irgendwas, ja. Weil ein Vater ist halt immer noch nicht der Erstversorger des Kindes letzten Endes, wie jetzt eine Mutter dargestellt wird. Und bei mir sind die Vater-Mutter-Rollen absolut umgedreht. Also ich bin quasi die Wochenendmama und meine Kinder leben beim Vater, ja. Wobei mein Großer 20 ist, der lebt nicht mehr, der lebt mit sich selbst sozusagen. Aber, und das haben ganz viele nicht verstanden. Also das war, ich finde das absolut legitim. Die ersten Jahre war ich, jetzt möchte ich gerne auch leben, ne, und mein Leben vorantreiben. Wir haben alle das gleiche Recht auf Leben und sind trotzdem noch gute Eltern und lieben unsere Kinder letzten Endes. Was möchtest du denn den Frauen und Männern da draußen noch mitgeben?
Ich glaube, zu sagen, dass egal wie depressiv man ist nach der Geburt des Kindes oder wie schwierig die Phase ist, sprechen, ehrlich sein, wenn die Ersten nicht zuhören, leider Gottes, weitergehen, weiter versuchen, Menschen zu finden, die einen verstehen. Es gibt zum Beispiel die Blue Sisters, bei denen ich war, in vielen deutschen Städten. Es gibt großartige Website, es gibt großartige Menschen, die darüber Podcasts machen, so wie du. Sich informieren, versuchen, so schwer das ist, die Hand auszustrecken und vor allem sich selbst nicht zu verurteilen.
Ja.
Ihr seid nicht anormal, ihr seid nicht komisch, ihr seid nicht verrückt. Ihr seid genauso gut, wie ihr seid. Ihr habt nur gerade ein Problem. Und dabei kann man sich Hilfe holen und sich helfen lassen.
Und das ist auch ein gutes Wort dazu, denn wenn ihr an PPD leidet oder ihr glaubt, an einer postnatalen oder postpartalen Depression zu leiden, holt euch dringend Hilfe, denn unbehandelt kann diese Krankheit richtig übel werden. Sie manifestiert sich und sie kann im schlimmsten Fall tatsächlich zum Suizid führen. Wenn ihr Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Energiemangel, Konzentrationsstörungen, suizidale Gedanken, Panikattacken, Ängste etc. empfindet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euer Kind nicht lieben, verurteilt nicht euch selbst, bitte, bitte, und das ist ein ganz großes Anliegen von mir an euch, holt euch Hilfe, ihr seid keine schlechten Menschen, ihr seid einfach nur krank und kranken Menschen kann geholfen werden, denn tatsächlich lässt sich die PPD sehr gut behandeln und ist dann auch vergänglich. So, das war so mein Schlusswort dazu und jetzt möchte ich dir noch ganz kurz sagen, dass wir ja bei jedem Gast...
Jetzt kommt's.
Bei jedem Gast kriegt eine Überraschungsfrage. Beim letzten hatte ich ich habe normalerweise einen Sack, aber ich habe mir jetzt überlegt, nein, wir machen das jetzt in einem Glas, weil das viel cooler aussieht.
Ach, das ist das, was jetzt vor
das
mir
ist
steht?
Das Fragenglas, genau. Und da sind tatsächlich Fragen von unserer Community. Also es sind lustige Fragen, ne? Also keine, die sollen einfach das Thema ein bisschen auflockern und du kannst ein bisschen rumrühren und einfach eine Frage rausziehen, die du dann natürlich auf jeden Fall ehrlich zu beantworten hast.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh, ich bin auch gespannt.
Ich bin eigentlich nicht so neugierig, aber jetzt würde ich am liebsten alle Zettel aufmachen.
Ich habe sie alle brav gefaltet.
Ah.
Und du darfst auch laut vorlesen.
Ja, wenn du könntest, würdest du 5 Jahre in die Zukunft schauen wollen und warum?
Oh geil, das ist echt eine gute Frage.
Ja, das ist eine gute Frage, weil für mich persönlich nein. Dann hätte ich... Nee, das würde ich nicht wollen.
Nein.
Ich möchte nicht wissen, wie ich in 5 Jahren bin.
Weil du alt bist dann?
Nee, nicht weil ich alt bin, sondern weil ich das selber erfahren möchte. Und ich glaube, wenn ich wüsste, wo ich in 5 Jahren bin, würde ich mir durchgehend die nächsten Tage und Wochen und Monate und Jahre neurotisch Gedanken darüber machen, was ich tun muss oder was ich tun muss, um dahin zu kommen oder um es zu verhindern.
Und schon ist die nächste Psychose vorprogrammiert. Ich würde es auch nicht wollen. Ich würde es auch nicht
Ich würde manchmal, also tatsächlich, wenn ich mir jetzt nur meine Tochter vorstelle, dann wüsste ich manchmal gerne, wie sieht die mit 11 aus.
Oh, das habe ich auch so. Wie sehen meine Kinder aus, wenn sie erwachsen sind? Also ja, mein Sohn weiß ich ja mittlerweile, bin immer wieder, ich muss den immer manchmal, ich merke, wie ich den anstarre und denke so, wow. Der war vorhin kurz hier, ne? Und da habe ich zu ihr noch gesagt, als sie gegangen ist, oh, ich würde ihn am liebsten auf meinen Schoß setzen, gerade ein bisschen, er ist, so, ist einfach ein Mann halt, ne? Ein Mann mit Vollbart und dann denkst du so, du bist aus mir rausgekommen. Oh
das
Mann.
Ist so, das Konzept alleine ist ja so
abstrakt. Das ist so krass,
das
echt.
Ist so abstrakt.
Das ist so krass. Ja, also nicht. Du würdest nicht in die Zukunft gehen wollen, fünf Nein. Jahre und wissen wollen. Finde ich absolut legitim, bin ich auch d'accord. Und ja, manchmal sollte man uns von unserer Zukunft einfach überraschen lassen.
Absolut.
Wäre der Spaß denn am Leben,
wenn
wir...
Spannender.
Ja, absolut. Also es ist ja alles schon schlimm genug, wie es ist. Ja. Müssen nicht wissen, was passiert, denn das würde unser Weg tatsächlich auch beeinflussen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch bedanken. Ich fand es sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Und wir sind ja nicht nur bei der postpartalen Depression geblieben, sondern auch tatsächlich so ein bisschen Schwangerschaftstraumata, Verständnis der Ärzte, Fremdbestimmung und. Das ging ja schon darüber hinaus. Und das finde ich super, weil ich glaube, da draußen sind einige Frauen, die wirklich leiden und den Mund nicht aufmachen können. Und denen möchte ich damit sagen, mach den Mund auf. Und sagt, was ihr denkt und fühlt. In diesem Sinne, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und deine Tochter.
Dito.
Thank you. Bye bye.